Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts mit mir, Yannick Sorgatz, und mir gegenüber in der Redaktion in Mönchengladbach, Carsten Kellermann. Willkommen zurück, Carsten.
Ja, hi, da bin ich wieder.
Ein Monat war es, glaube ich, oder ist vergangen seit der letzten gemeinsamen Aufnahme. 4 Bundesligaspiele in der Zeit hat Borussia gespielt, 4 Punkte geholt, keinen am vergangenen Wochenende beim FC Bayern. Das ist fast schon eine Nachricht, oder, was Gladbach angeht. 1-3 verloren, auch schon eine hohe Niederlage für Gladbach-Verhältnisse gegen Bayern. Ja, was macht man jetzt da draus aus einem Spiel, wo man ja eigentlich nichts verlangen kann und oder selten etwas verlangt gegen die Bayern, aber irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht wäre sogar was drin gewesen.
Ja, Punkt 1 muss man es, glaube ich, im Gesamtkontext sehen. Es gab ja die 1-2 Heimniederlage gegen den FC Augsburg. Meiner Meinung nach mit das schlechteste Saisonspiel der Gladbacher. Und da wurden natürlich 3 Heimpunkte vergeben. In Leverkusen wurde ein Punkt, der da verloren wurde, zurückgeholt. Bei den Bayern gab es ja die Chance. Gladbach ging in Führung, hat lange wirklich auch gut mitgehalten mit dem FC Bayern. Dann noch einen Punkt wieder zurückzuholen oder vielleicht sogar noch mehr. Also wer weiß, mit etwas mehr Mut. Und genau das hat dann eben nicht geklappt, weil Harry Kane den Fehler von Moritz Nikolas ausgenutzt hat, den Ball in Abstauber-Manier ins Tor befördert hat, und dann war es dahin mit dem Spiel. De Ligt machte das 3-1. Ja, das war dann so ein typisches Bayern Gladbach 80er, 90er Jahre Spiel, 90er oder 2000er Jahre Spiel, wo Gladbach eigentlich ohne große Ambition irgendwas zu reißen hingefahren ist. Die Zeiten waren zwischendurch mal vorbei, und dafür allerdings hat Gladbach in meinen Augen viel zu wenig getan.
Ja, und es hätte ja schon nach wenigen Minuten ganz anders stehen können. Dann hätten die Dinge wahrscheinlich einen anderen Verlauf genommen, ohne die Hilfe der Querlatte oder auch einer guten Parade von Moritz Nikolas bei einem Freistoß von Harry Kane. Aber da schien Borussia das Glück aus Leverkusen ja weiterhin hold zu sein, und man hat es wieder genutzt, ist dann auch wirklich eigentlich zur ähnlichen Zeit wie gegen Leverkusen, als es ja mal diese 10 Minuten gab, wo man wirklich gut mitgehalten hat. Es sollte nicht untergehen bei den 85 Minuten, die man sonst hinten drin stand. So gab es eben auch jetzt wieder in der Allianz Arena die Phase, wo Gladbach reinkam mit dem Kopfball von Ngumu. Wenn da Jordan gestanden hätte, hätte da vielleicht schon 1-0 gestanden. Gute Flanke von Honorar, die Neuer gerade noch so rausgekratzt hat. Naja, und dann spielt Manuel Neuer einen Pass in Richtung Mittellinie, in Richtung Thomas Müller, vor dem Nico Elvedi am Ball ist und dann einen Doppelpass mit Jordan spielt und wirklich aus dem Strafraum, aus dem Spiel heraus mit dem Fuß ein Tor erzielt. Wahrscheinlich hat er seit seinem ersten Bundesliga-Tor nicht mehr gemacht. Wir erinnern uns dran, damals gegen Köln im Derby, der war aber noch Rechtsverteidiger. Ja, und so stand es dann 1-0 für Gladbach, aber in dem Fall muss man sagen, wirklich nicht lang genug, nämlich nur 10 Minuten und auch nicht bis zum Pausenpfiff. Und das war wahrscheinlich schon so ein erster entscheidender Rückschlag.
Ja, und die Gladbacher haben in der Phase nach dem 1:0 den Fehler gemacht, den sie oft machen, wenn sie in Führung gehen, sind zu passiv geworden. Natürlich, es geht gegen den FC Bayern. Natürlich, der FC Bayern auch unter Druck, hatte ja das vorherige Heimspiel schon gegen Werder Bremen verloren. Also da war schon Dampf auf dem Kessel und das merkte man dann auch. Aber die Gladbacher haben für mein Gefühl dann doch einfach zu wenig Mut bewiesen, haben zu wenig aus dieser Situation gemacht. Natürlich ein verunsicherter Gegner, der erstmal zurückgelegen hat, so wie in Dortmund, als die Gladbacher das zweite Tor nachgelegt haben, fast sogar eigentlich das dritte, wurde eben jetzt nicht gemacht, sondern man stand im Grunde dann gleich wieder hinten drin und kurz vor der Pause passierte dann, was Gladbach ja dann ganz oft passiert, kassierte man den Ausgleich durch den Pavlovic. Schönes Tor, aber völlig unnötig natürlich, weil er so frei zum Schuss kam im Strafraum. Das musste dann wirklich nicht sein. Und das sind einfach so diese Dinge, die sich ja durch die Saison ziehen. Gladbach geht in Führung und schafft es nicht daraus, Energie zu ziehen, irgendwas rauszuziehen, um wirklich Selbstvertrauen aufzubauen, um Stärke zu zeigen, um ja, um all diese Dinge zu tun und zu haben, die man braucht, um Spiele zu gewinnen. Und auch beim FC Bayern, die Bremer haben es vorgemacht, nach vielen Jahren, wo sie immer untergegangen oder oft untergegangen sind, haben sie das Spiel dann mal gewonnen, weil sie einfach den Mut gehabt haben, auch weiter nach vorne zu spielen, die Bayern zu ärgern. Und das fehlte mir dann doch gerade in der zweiten Halbzeit bei Gladbach enorm. Und ja, schade, Leverkusen, dieser Punkt sollte man sicherlich auch nicht überbewerten, denn eigentlich war es eher das Versehen von Leverkusen, dass dieses Spiel nicht verloren wurde aus Gladbacher Sicht. Also insgesamt, ja, es hätte sicherlich schlimmer kommen können in den beiden Spielen gegen die Top-Top-Mannschaften der Liga, aber es hätte auch mehr drin sein können.
Ja, da konnte man ja beide Spiele dann eben auch so übereinander legen und da muss man sagen, auch mit Blick aufs Bundesliga-Topspiel am kommenden Samstag, dass Leverkusen da wirklich von vorne bis hinten irgendwie eine bessere Idee zu haben schien, seinen Stil mehr durchgezogen hat. In der zweiten Halbzeit wirkt es bei den Bayern so ein bisschen so, ja, vielleicht hätten sie vergessen, irgendwann ein Tor zu schießen, so, weil es ja auch gar nicht mal, ne, trotz aller Ballbesitzdominanz so viele klare Chancen gab, aber ja, dann Fehler von Moritz Nikolas, der bei der Flanke von Goretzka auf Müller sich nicht so ganz entscheiden konnte, glaube ich, mit der nötigen Entschlossenheit rauszugehen, dann wird er ein bisschen getroffen und ja, ist so kurz davor, das Gleichgewicht zu verlieren. Was dann fällt, ist am Ende der Ball auf den Kopf von Harry Kane. Und dann ist er drin und dann war das Spiel irgendwie auch durch. Also obwohl Borussia dann noch längere Ballbesitzphasen hatte, gab es keine großen Chancen mehr, eben auch das 3:1. Sonst hätte man halt nochmal alles nach vorne werfen können in der Nachspielzeit. Aber ja, so hat mich das wirklich auch so an Zeiten erinnert. Ich habe vorhin gesagt, so Václav Zverkos-Zeiten in München noch im Olympiastadion, wo man dann auch mal gute Phasen hatte, aber jetzt irgendwie nicht wirklich eine Mannschaft war, die dauerhaft den Bayern gefährlich geworden ist. Man hat es ja vom System in der ersten Halbzeit ein bisschen anders gelöst als oft in der Saison. Es war ja gerade auch mit Ball so ein 4-1-4-1, weil man da sehr breit war und auch jetzt nicht hinten mit wirklich einer Fünferkette stand, sondern ja, einfach, glaube ich, die Räume ganz gut abgedeckt hat. Da hatten dann die Bayern nach einer gewissen Zeit auch ihre Probleme mit und es gab gute Umschaltaktionen, aber wie so oft in dieser Saison eben nicht mehr als gute Ansätze, nicht mehr als Phasen und ja, unterm Strich nicht genug, um dann auch in so einem Spiel was mitzunehmen.
Ja, du hast eben Václav Zverkos erwähnt, dieses 2:5 damals. Zverkos ist ja der einzige Gladbacher Doppelpacker gegen die Bayern, dessen Doppelpack nicht zu irgendetwas geführt hat, sondern zu einer Niederlage verpackt war. Aber es war eben genau so. Gladbach war wirklich, ja, man sagt ja mal das Kaninchen vor der Schlange. Die Bayern haben ihr Ding gemacht, ohne zu glänzen, ohne zu überzeugen, ohne zu überragen, also weit davon entfernt zu überragen, hat es gereicht, um Gladbach am Ende dann doch klar zu besiegen und auch verdient zu besiegen. Und das ist das eigentlich schade, was an dem Spiel dran ist, dass eben die Gladbacher dann zu wenig investiert haben, um die Verunsicherung der Bayern. Da ist ja ständig Theater, weil eben die Saison nicht rumläuft, weil eben Bayer Leverkusen plötzlich sich aufstellt wie ein Gegner, der dann tatsächlich die Bayern vom Thron stoßen kann. Bin jetzt gespannt im direkten Duell. Die Bayern an 4:0 in Dortmund total geglänzt. Mal schauen, wie es dann jetzt gegen Leverkusen wird. Aber die Gladbacher einfach du hast das System angesprochen, das 4-3-3, 4-4-1-4-1, erinnert ja ein bisschen an die Saison unter Dieter Hecking 2018, als die Gladbacher mit unglaublich breiter Brust in München aufgetreten sind, total verdient 3-0 gewonnen haben, die Bayern gar nicht ins Spiel haben kommen lassen, ausgenockt haben mit frühen Toren, mit Balleroberungen weit in des Gegners Hälfte etc. pp. Und all diese Dinge, das ist einfach das, was ich mal gerne wieder sehen würde von den Gladbachern. Wirklich mehr Mut und Selbstvertrauen und aus positiven Szenen wie dem 1-0 eben Selbstvertrauen herauszuziehen. Auch der Punkt in Leverkusen, da muss man doch auch ein bisschen mehr Selbstüberzeugung dann eben auch haben und wirklich überzeugender an so ein Spiel wie bei den Bayern auch rangehen. Das heißt nicht, dass man nicht bei den Bayern verlieren darf. Ein 1-3 bei den Bayern ist ja keine dramatische Niederlage, aber nochmal im Kontext mit der Heimniederlage gegen Augsburg ist es insgesamt, wenn man sagt, okay, du gewinnst zu Hause gegen Augsburg, spielst danach in Leverkusen und beim FC Bayern, gewinnst du gegen Augsburg, verlierst die Spiele, das wäre die Normalität in München und in Leverkusen, hast du aber 3 Punkte. Was sie jetzt haben, die Gladbacher, ist ein einziger Punkt und eine relative Nähe, das darf man nicht unterschätzen, zur Abstiegszone inzwischen. 6 Punkte sind es nur noch.
Ja, weil der 1. FC Köln gegen Frankfurt gewonnen hat. Ich habe irgendwann mal ja vor Beginn oder wieder Beginn des Jahres, also des Bundesliga-Betriebs, so Ziele aufgestellt, die man haben sollte. Und da war eins davon, dass eigentlich Platz 7 immer näher sein sollte als der Relegationsplatz. Ist jetzt gerade mal nicht so. Das sollte aufhorchen lassen. Ich glaube, ich kann Gladbach nicht mehr so vorwerfen, dass man jetzt so komplett mutlos war in München oder den falschen Plan hatte. Ich finde, man hat in vielen Situationen halt gemerkt, dass das so die Grenze ist. Also, dass da wahrscheinlich nicht unbedingt mehr geht, dass man dann halt, ja, natürlich diesen Fehler von Nicolas vermeiden müsste und auch noch nicht so beim Standard dann pennen darf, wo De Ligt das dritte Tor schießt. Man hat ja in Leverkusen gesehen, was da mit dem entsprechenden Glück möglich ist. Ohne geht in so Spielen, glaube ich, nichts. Also, da muss auch einfach der Gegner was liegen lassen. Das hat Gerardo Seoane ja jeweils im Vorfeld auch gesagt. Dass eigentlich wenig zu holen ist, wenn der Gegner dann 100% abruft. Deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen in dieser Saison Bayern-Spiele keine Highlight-Spiele, sondern welche, die man dann wirklich abhakt, relativ schnell, weil sie ja nicht so die Essenz der gesamten Saison sind, anders als das, was natürlich jetzt kommt.
Ja, jetzt kommt die Pflicht. Anders kann man es ja nicht sagen. Es kommt ein Highlight. Einerseits ist natürlich dieses DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Saarbrücken, einem Drittligisten, und da sind wir dann wieder bei der Pflicht, gekoppelt sogar mit dem nächsten Bundesligaspiel gegen Aufsteiger Darmstadt 98. Im Grunde genommen, wenn man sagt, okay, es gab jetzt die beiden Spiele Leverkusen und Bayern, da ist für Gladbach wenig zu holen, man hat mit einem Punkt mehr geholt, als zu erwarten war, dann wären jetzt das Erreichen des Pokal-Halbfinales und ein Heimsieg gegen Darmstadt 98 eigentlich absolut Pflicht, notwendig und für die Saison eminent wichtig, weil sonst könnte diese Woche doch in eine schwierige Situation reinführen. Die Gladbacher haben diesen Traum DFB-Pokal seit 1995, seit dem letzten Titel. Die Fans, die Mannschaft, der Club, alle im Club träumen davon. Das ist jetzt wirklich eine große Chance, gegen einen Drittligisten da den nächsten Schritt zu tun. Das ist natürlich keine Garantie, dass man einen Pokal gewinnt, aber es ist erstmal eine Garantie, ins Halbfinale zu kommen, wenn man das Spiel gewinnt. Und das muss dann einfach auch das Ziel sein. Dann bis April, wenn dann Anfang April ist dann das Halbfinale, kann das ja auch wirklich einen Schub für die Liga geben. Und das muss eigentlich auch so sein, dass eben man jetzt sich aus diesem Spiel heraus, dass man in Saarbrücken gewinnt und aus diesem Spiel heraus dann wirklich Power holt, dass man dann das Bundesligaspiel gewinnt, 2 Pflichtspiele hintereinander gewinnt und daraus eben dann die Saison vielleicht nochmal ein bisschen neu gestaltet. Und das muss eigentlich das Ziel sein, was du eben auch gesagt hast, wieder näher heranzurücken an diesen Platz. Wir sprechen nicht davon, dass Gladbach Europa erreichen muss, aber Europa muss immer Agenda sein für diese Mannschaft. Auch für diese Mannschaft, der natürlich ein Alassane Player gefehlt hat in München, der natürlich ein Koetakura seit langer Zeit fehlt, die natürlich noch dabei ist, sich wirklich eine eigene Identität zu verschaffen. Aber all dies tut man ja über Erfolge, über Siege und gerade auch über große Siege wie in München oder im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Saarbrücken.
Ja, das ist jetzt wirklich eine Woche, da muss man nicht diskutieren, ob unter bestimmten Umständen hier oder da auch ein Punkt genügt. Gut, im Pokal geht das gar nicht. Da ist es wirklich auch egal, wie man weiterkommt. Darauf kann man sich einigen, aber auch dann gegen Darmstadt. Da wirklich, es gibt kein Szenario, wo man sagen kann, ah, okay, dann ist es halt mal ein Punkt, dafür gewinnt man andere Spiele. Dafür ist man zu weit im Minus und dafür hat man jetzt auch einfach zu große Möglichkeiten, dieses Minus mal zu tilgen. Also, du hast es angesprochen, niemand würde Platz 7 erwarten, aber der Siebte hat nach 20 Spielen 28 Punkte, der Achte hat 26 Punkte. Das sind einfach, das ist das untere Limit, was es so gibt seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Und Borussia ist trotzdem weit davon entfernt, ist 13. in der Tabelle. Das kann nicht sein. Jetzt kommt die Zeit, wo wirklich dann man jetzt die niedrigen Erwartungen nicht noch einmal unterbieten darf. Es geht dann nachher weiter. Okay, Leipzig, nochmal ein Top-Gegner, der aber auch zuletzt gestrauchelt hat. Und dann kommen diese ganzen Gegner auch fast schon nacheinander. Bochum, Mainz, Köln, wo man sagen muss, ja, da muss man eigentlich sogar mal das schaffen, was Werder Bremen jetzt geschafft hat, nämlich 3 Spiele in Folge zu gewinnen. Eins davon haben sie sogar gegen München gewonnen. Also sollte es sogar leichter sein. Also Borussia darf jetzt aus dieser Restsaison auch nicht ohne jegliche Positivserie rausgehen. Jetzt steckt man eigentlich gerade in der größten Negativserie. Auch das sollte so ein bisschen, ne, das Niedrigste markieren, was man dann erwartet oder erreicht in dieser Saison. Also jetzt wirklich diese Woche kann es nur ein Szenario geben, das zufriedenstellt.
Und wir wollen jetzt mal vielleicht auch positiv auf dieses Spiel in Saarbrücken blicken. Es ist einfach eine riesengroße Chance, dieses Halbfinale wieder zu erreichen. Gladbach hat ja so diese kleine Halbfinalphobie, vielleicht dann auch diese zu durchbrechen. Ja, die Gladbach-Fans dürfen träumen, sie träumen auch. Und wenn man sich so in den Foren mal umschaut, dann ist der Pokal natürlich jetzt genau das, was die Fans so als Elixier für die Saison noch mit sich tragen und woraus sie wirklich die Lust auch ziehen auf die Saison, wo sie davon träumen, dass Berlin mal wieder als Finalort mal wieder erreicht wird. Vielleicht sogar noch mehr, vielleicht der ganz große Kuh gelingt, dass ja auch dann eine Europapokalqualifikation mit sich bringen würde. Also die Chance ist riesengroß. Nochmal, es ist keine Garantie, ins Halbfinale zu kommen und dann gleich Pokalsieger zu sein, aber den nächsten Schritt zu tun, dann wieder auch einiges an Geld mitzunehmen. Über 3 Millionen Euro bringt der Einzug ins Halbfinale. Das sind alles Faktoren, die für Gladbach extrem wichtig sind. Und auch für diese Mannschaft, einen Schritt zu tun, diesen großen Schritt zu tun und sich selber zu belohnen durch den Pokal als alternativen Wettbewerb zur Bundesliga, wenn man sagt, okay, wir sind im Umbruch, wir können noch nicht so straight und durchweg gut spielen, wir können nicht bei den großen Mannschaften punkten, aber bitte, der Pokal hat seine eigenen Gesetze und die sollten dann eben für Gladbach gelten. Das ist unser Wettbewerb in dieser Saison. Da wollen wir richtig was hinstellen und da lassen wir uns auch nicht von einem Drittligisten dran hindern,
der auch gerade nicht so formstark unterwegs ist. Das war so vor Weihnachten, als Frankfurt da verloren hat, ausgeschieden ist anders. Saarbrücken hat auch noch kein Spiel dieses Jahr gewonnen. Also der Borussia hat ja sogar ein Spiel gewonnen in diesem neuen Kalenderjahr. Also es ist jetzt auch nicht so Drittliga-Spitzenreiter, wo man dann wirklich sagen kann, ja, die sind auf der Schwelle schon zur zweiten Bundesliga, die stellen sich da gerade auf für den Aufstieg und so weiter. Nee, das ist wirklich auch ein mittelklassiges Drittliga-Team, nicht besonders formstark. Klar, der Rasen wird vielleicht nicht der beste sein, aber jetzt ist ja Borussias Stil auch nicht mehr unbedingt der, dem das so schadet wie damals in Bielefeld zum Beispiel 2015 auf dem Acker, auf der Alm, als bei deinem Elfmeterschießen verloren hat, auch ein Viertelfinaltrauma, auch das hat es schon gegeben, nicht nur im Halbfinale, da war es dann traumatisch, erst gar nicht ins Halbfinale zu kommen in so einer Saison. Aber ja, mit dem Pokal ist es wie mit dem siebten Platz im Prinzip, da würde ja auch niemand erwarten, es muss dann mal ins Halbfinale, Finale gehen, aber jetzt ist man schon mal im Viertelfinale, jetzt hat man das de facto leichteste Los gegen das niedrigklassigste Team. Jetzt sind schon 2 Zweitligisten im Halbfinale, man hat also maximal eine Eindrittel Chance, dass es dann ein anderer Bundesligist werden würde, nämlich, das erfahren wir Dienstagabend, Bayer Leverkusen oder der VfB Stuttgart. Und ja, dann hat man diese Chance einfach zu ergreifen. Es ist also, ja, das Schwierige ist in dem Fall sehr einfach.
Ja, und wie gesagt, einerseits Pflicht, aber es muss ja auch Lust da sein. Man muss als Spieler ja auch genau dieses, was du gerade gesagt hast, diese Situation sehen, muss sehen, dass man seine eigene Karriere vielleicht krönen kann mit einem Titel, beziehungsweise schon in jungen Jahren einen Titel holen kann. Und das bedeutet ja auch für jeden Spieler nochmal eine ganz andere Positionierung in seiner Vita und generell als Fußballer. Also von daher muss eigentlich jeder im Verein jetzt wirklich spüren, was da passieren kann im DFB-Pokal, wie groß die Chance ist, die sich der Borussia erarbeitet hat durch die beiden Siege gegen Heidenheim und den VfL Wolfsburg. das war ja der emotionalste Moment dieser ganzen Saison, dieses Last-Second-Tor, kann man sagen, durch Kone eingewechselt, genau wie Passgeber Neuhaus und Vorlagen vorgegeben, Gumu, wo alles wirklich zusammenkam, was so ein Pokalfight ausmacht. Vorher Nicolas kurz vor Schluss mit einer Riesenparade gegen Wind und dann eben diese Szene, wo der Trainer den Sieg eingewechselt hat, wo ein Kone da steht und den Ball ins Tor schießt, der Borussia-Park explodiert. Und daran sollten sich die Spieler doch erinnern. Sie sollten diese Kraft und diese Kraft dieser Szene wirklich nochmal in sich aufsaugen. Vielleicht einfach sich nochmal in der Kabine zusammensetzen und diese Situation einfach 300, 400, 500 Mal hintereinander schauen und sagen, das wollen wir wieder erleben. Und ob das in Saarbrücken passiert oder ganz egal wo, das wollen wir wieder erleben. Und ja, meine Meinung nach braucht man nicht mehr Motivation, als einfach daran zurückzudenken und wirklich zu sagen, ja, der Kone war da, der Held, jetzt suchen wir neue Helden, wir haben genug Potenzial dafür. So viele Spieler, die in dieser Saison doch schon auch gezeigt haben, dass sie auch was Besonderes machen können. Also es muss einfach eine unglaubliche Lust in dieser Mannschaft jetzt sein. Gerardo Seoane als Trainer weiß, er hat den Pokal in der Schweiz schon gewonnen. Wie sich all das anfühlt, also von daher Julian Weigel mit Dortmund den Pokal gewonnen. Also da ist doch wirklich richtig viel drin und das muss einem doch so viel Antrieb geben, dass man ja kaum zu bremsen sein sollte, wenn man es jetzt wirklich mal ganz auf die Spitze treibt.
Ja, einer, für den das definitiv gelten würde, ist Patrick Herrmann, mit dem saßen wir letzte Woche zum Interview zusammen, das dann auch bald erscheint. Noch nicht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber mit ihm haben wir natürlich auch viel über Pokal gesprochen, über das Saarland, über Saarbrücken, aber er hat ja auch zwei der letzten Halbfinaltraumata erlebt. Interessanterweise ist er gegen Bayern und Frankfurt 2012 und 2017 jeweils eingewechselt worden und hat den zweiten Elfmeter im Elfmeterschießen reingeschossen. Aber naja, jeweils hat es nicht gereicht. Und er hat gesagt, manchmal, also junge Spieler können das vielleicht noch gar nicht so nachempfinden, aber er sagt wirklich, Verletzungen hin oder her, das sind immer noch zwei wirklich ja auch Traumata für ihn in seiner Karriere, zwei wirklich riesige, nicht nur Wermutstropfen, sondern Wermutmeere im Prinzip, weil sie ja so groß sind. Und da sagt er ja, das weiß er jetzt am Ende der Karriere, ob das jetzt jeder dann schon in jungen Jahren so nachempfinden kann, aber er wollte da im Prinzip mahnen und sagen, Leute, ne, wer weiß, auch egal wie jung ihr seid, kann das auch die einzige Chance in eurer Karriere sein, also sie kommt dann vielleicht trotzdem nicht mehr wieder, auch wenn noch viele Karrierejahre vor einem liegen. Genau, und das ist der Spirit, den die Mannschaft entwickeln muss. Wir haben jetzt ja schon, klar, wir bauen jetzt Druck auf, wir mahnen und so, aber du hast ja eigentlich auch recht, man muss es ja auch positiv sehen. Man soll jetzt nicht einfach aus der Angst vorm Ausscheiden gewinnen, sondern um des Gewinnens willen. Und da sollte eine Fußballmannschaft generell auch Wege finden, sich einfach ja, mental in diese Lage zu versetzen.
Genau, und daraus kann man ja auch immer wieder etwas ziehen. Daraus muss man einfach Selbstvertrauen ziehen. Und was kann es denn Schöneres für einen Spieler geben, als in ein Halbfinale in einem Wettbewerb einzuziehen, den nächsten großen Schritt zu tun? Leider haben die Gladbacher ja genau aus diesen Situationen, sei es jetzt dieser Sieg gegen Wolfsburg, sei es der ein oder andere Erfolgserlebnis in der Bundesliga, zu wenig dann auch wieder darum rausgezogen. Aber vielleicht ist dann dieser große Schritt, dieses große Spiel, dieses wichtige Spiel, ganz egal, wer da der Gegner ist, ob das Bayern München, Bayer Leverkusen oder eben jetzt der 1. FC Saarbrücken ist, ganz egal, da muss wirklich alles brennen in einem drin als Spieler. Dafür wird man ja Fußballprofi, um solche Spiele mitzumachen und solche Träume auch zu leben. Und das muss für mich immer das sein, was dahinter steht, eben dieser Traum aller Fans, aller Spieler, des ganzen Clubs, seit nach 1995 vielleicht wieder die Chance zu haben, einen Titel zu holen. Und das muss eigentlich der Leitfaden für diese Woche sein. Und danach dann mit dem Spirit eines erfolgreichen Pokalspiels dann eben auch gegen Darmstadt 98 daheim einfach gewinnen und für die Bundesliga sich vielleicht auch nochmal neu zu positionieren und die Gefahr abzuwenden, vielleicht noch weiter abzurutschen. Also wenn man die Woche jetzt aus der Perspektive betrachtet, kann sie enorm, enorm wichtig sein für die ganze Saison und auch für den Aufbau der Mannschaft und für die Bildung der Mannschaftshierarchien und all diese Dinge. Also das kann wirklich richtig viel bewirken im positiven Sinn.
Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt auch Teambuilding, nämlich in Form der Startelf für Mittwoch.
Aufstellungstipp.
Ja, er patzt nicht oft, aber wenn, dann kostet es eigentlich immer Punkte bislang. Moritz Nikolas, Didi Hamann hat das bei Sky ausgeführt, dass Thomas Müller das auch clever macht in der Szene, ihn da so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Aber es ist ja der Klassiker, wenn er da kommt, dann muss er ihn auch haben. Hat er nicht gehabt, aber da er in der Regel dann nicht zwei Spiele in Folge einen Fehler macht, kann Borussia guter Dinge sein bei Moritz Nikolas für Mittwoch. Und ja, da Jonas Omlin eh noch kein Thema ist und es auch sonst keine Pokalwechsel gab, ist weiterhin die Torwartfrage leicht zu beantworten.
Zumal ja auch Moritz Nikolas mit seiner Parade gegen Wolfsburg dazu beigetragen hat, dass eben diese Kone-Helden-Geschichte stattgefunden hat. Also von daher steht gar nichts zur Disposition, was den Torhüter angeht. Ja, ich bin ja nach wie vor ein Freund der Dreierkette, von daher bleibe ich jetzt auch mal dabei und würde es tatsächlich so formieren, wie es meistens Gerardo Seoane dann ja auch gemacht hat, in Abwesenheit von Ko Itakura eben mit Friedrich und LVD und vermutlich Wöber, wenn er dann zurückkehrt, wäre wichtig für Gladbach, weil Wöber natürlich einer ist, der auch diesen kämpferischen Aspekt mit reinbringt, der dieses Wollen, diesen Willen mit auf den Platz bringt und dann eben die beiden Außenverteidiger Netz und Honorar. Gladbach spielt bei einem Drittligisten, da sollte man schon auch einen gewissen Mut haben, nach vorne möglichst viel Power. Und da finde ich, dass gerade Honorar als verkappter Spielmacher und Netz mit seinem Elan nach vorne da was bewirken können. Und das wäre meine Fünferkette sozusagen.
Ja, ich habe mich ja zuletzt dann als nicht Gegner der Fünferkette oder der Dreierkette, sondern als Befürworter der Viererkette positioniert und würde das auch gegen Saarbrücken tun, angesichts der doch hohen Ballbesitzquote, die es also man muss sagen, hoffentlich gibt, also soll jetzt nicht ausgeglichen sein, beim Drittligisten. Netz links, der war leicht angeschlagen, aber das sollte dann als Vorsichtsmaßnahme auch gefruchtet haben, dass er spielen kann. Rechts Joe Skelly oder, ja, wer weiß, vielleicht so die Liner-Variante, würde ich gar nicht ausschließen. Machen wir 60-40 für Skelly und in der Mitte würde ich jetzt mal unter Berücksichtigung aller Faktoren sagen, dass es für Wöber noch nicht reicht, dass Itakura aber direkt in die Startelf rutscht, weil, also er ist auf jeden Fall, hat mehr Spielpraxis in diesem Jahr als Wöber und man dann mit LVD und Itakura in der Innenverteidigung auch so, ne, dieses Aufbauspiel etwas erhabener wäre, das ist ja auch wichtig von hinten raus. Also wäre meine Viererkette Netz, LVD, Itakura und, ja, also wenn ich mir das wünschen darf, würde ich jetzt so alleiner sagen.
Ja, also ne, diese Systemdiskussion, der Seoane wechselt das ja schon selbst und ständig. Also von daher bin ich sehr gespannt. Natürlich spricht auch vieles dafür, dann eben mit dieser Vierer-Variante hinten zu spielen, um vielleicht vorne auch Franck Honorat dann für mehr offensive Aufgaben frei zu bekommen. Wobei ich sage, dass er aus dieser tieferen Position heraus als Spielmacher eben gerade in einem solchen Spiel dann auch mehr Freiräume vielleicht hat, als wenn er weiter vorne spielt. Ich würde natürlich eine einzelne Sechs nehmen. Mir schwebt ja im Kopf, wir werden das wahrscheinlich ja auch nochmal durchdiskutieren, wenn Itakura dann tatsächlich zurückgekehrt ist, dass er natürlich auch mal irgendwann als Sechser eingekauft wurde. Und da war ja bisher Julian Weigel immer sehr, sagen wir mal, konkurrenzlos. Aber ich glaube, dass Ko Itakura ein Spieler ist, der ihm da so ein bisschen das Wasser reichen kann, was ja die Passqualität und diese Dinge angeht. Ich glaube jetzt nicht, dass er einfach so den Weigel im Pokal jetzt ersetzen wird, aber dass das vielleicht perspektivisch zumindest eine Idee sein sollte, die in meinen Augen Gerardo Seoane mal im Kopf haben sollte, zu sagen, okay, ich habe den Itakura, der kann auch gut Aufbau spielen, der kann vor allem aber auch gut Zweikämpfe spielen und vielleicht ist er dann eher noch einer dieser ja Reparierer-Sechser, die Gladbacher ja gerne hätten, als es dann Weigel ist, der ja hauptsächlich über sein Aufbauspiel und seine Passqualität im Spiel drin ist. Aber jetzt natürlich im Pokal wird Weigel spielen. Ich würde davor tatsächlich dann eine Doppel-Acht aufstellen mit Florian Neuhaus und Rocco Reitz. Weil dann hat man einmal das spielerische Element mit Neuhaus, gerade gegen Gegner wie Saarbrücken finde ich das enorm wichtig, dass man die besten Fußballer mit auf den Platz bringt. Hoffe im Zuge dessen, dass Alassane Player zurückkehrt. Aber das wäre dann mein zentrales Mittelfeld. Eben Weigel, Neuhaus und Rocco Reitz.
Ja, aufgrund der Vorarbeit in der Abwehr habe ich jetzt ja noch andere Möglichkeiten, einfach noch einen Spieler mehr aufzustellen. Ich finde ja, dass ein eine Doppel-6 reichen sollte und klar gehen sollte. Ist dann auch egal, ob Player zurück ist in meiner Variante. Kone würde ich auch sagen, da werden wir in nächster Zeit sicherlich mal drüber diskutieren, über dieses ja, gewisse Dilemma, in dem Borussia da steckt, dass er nicht sein Potenzial abruft derzeit, man aber ihn auch spielen lassen muss, um nicht den Marktwert einbrechen zu lassen bis Sommer. Aber jetzt mit Blick auf Mittwoch würde ich sagen, wie wär's denn mal mit einer Doppel-6 Reitz und Weigel? Ich finde, das ergänzt sich sehr gut von den Fähigkeiten beider. Und dann ist es letztlich ein 4-2-3-1. Angenommen, er ist fit mit Player auf der 10. Links Robin Hack, rechts Franck Honorat und vorne Jordan. Und falls für Player dann doch nicht reicht, könnte Florian Neuhaus ja mal abgesichert von eben dieser Doppel-6 auch die gute alte Zehner-Position spielen. Das also mein Vorschlag für Saarbrücken.
Ja, da natürlich, also wichtig ist, dass Player wieder fit wäre in meinen Augen, ganz egal in welcher Variante, er spielt ja dann doch immer. Und dann eben als Doppelspitze Player und Jordan, wobei Player dann eher die Zehnerposition so ein bisschen als hängende Spitze einnimmt. Also von daher, genau, das ist die Variante.
Falsche Zehn hat Jordan das im Interview genannt bei uns.
Ja, und so würde es, glaube ich, Player auch beschreiben, wenn man ihn so fragt. Wir haben ihn ja gefragt im Interview zu Beginn der Saison im Trainingslager, da hat er ja genau das gesagt, dass ihm diese schwebende Position hinter der Spitze eigentlich am besten liegt, weil er seine Wege da am besten machen kann, seine Pässe spielen kann, aber auch immer wieder in Abschlusssituationen kommt. Also da ist all the best of player sozusagen drin in dieser hängenden Zehn oder falschen Zehn. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es ist einfach wichtig, Jordan vorne als jemand, der dann auch gegen einen robusten Gegner da robust mit angehen kann, der Bälle vorne festmacht, der ablegen kann, so wie jetzt beim Doppelpass mit LVD in München. Und ja, da denke ich einfach, dass an der Stelle Player, Neuhaus, Reitz, der ja auch fußballerisch immer wieder zeigt, dass er eben gute Ideen reinbringen kann mit Torvorlagen, mit Toren selbst, auch immer wieder diese tiefen Wege geht. Das ist dann schon, glaube ich, eine spielerische Variante, die auch da ist, plus Honorat, der dann über den Flügel beziehungsweise immer in die Mitte auch mal was reinspielen kann. Und dann eben Jordan als Zielspieler oder eben als Wandspieler. Und damit könnte man, glaube ich, Saarbrücken ganz gut in Schach halten in der Variante.
Ja, am Ende, glaube ich, ist es sogar ein Spiel, wo das vielleicht im Detail dann gar nicht so wichtig ist wie sonst. Auch wenn natürlich nach den Erfahrungen dieser Saison niemand den ersten FC Saarbrücken unterschätzen sollte. Aber man muss ja auch sagen, dass die Bayern nicht die nötige Durchschlagskraft entwickelt haben, Frankfurt nicht. Ja, dass man das einfach hinbekommen muss. Ja, kann dann auch mal eine Variante sein, den Gegner ein bisschen kommen zu lassen. Und ja, am Ende dann auch einfach die individuelle Qualität ausspielen. Wir haben auch mit Patrick Herrmann darüber gesprochen, was jetzt die richtige These ist. Also einmal die fatalistische, Borussia tut sich immer schwer gegen solche Gegner, oder die, dass man ja auch sagen kann, ja, wenn es dann bei so einem Underdog ein-, zweimal gut ging, irgendwie ist dann beim dritten Mal auch so der Zauber vielleicht raus. Hat er gesagt, sollte man beide nicht aufstellen, die Thesen, sondern einfach schauen, dass man irgendwie weiterkommt ins Halbfinale. Und ja, gespannt, ob Hermann überhaupt im Kader sein wird. Zweimal jetzt zuletzt nicht aufgrund von Knieproblemen, aber ich denke mal fast, sonst würde er sich einschmuggeln in den Mannschaftsbus und in irgendeine Kiste und mitfahren, bevor er sich das entgehen lässt in seiner Heimat, der alte Uchtelfanger.
Ja, also das wird sich Patrick Herrmann sicherlich nicht nehmen lassen, weil er hat mit Sicherheit extrem vielen Leuten noch Karten besorgen müssen. Also von daher wird ja...
Er hat gesagt, er wollte 100 Karten am liebsten, aber ja, ist dann...
Ist bei 98 gestoppt worden.
Musste realistisch verkaufen am Ende. Aber er hat gesagt auch, nein, dann spielt er auch fair und dann guckt er, was geht. Also zapft jetzt da nicht andere Wege an. Aber ja, der engste Familien- und Freundeskreis darf dann mit.
Also ganz Uchtelfangen.
Ganz Uchtelfangen, genau. Ja. 13.000 oder wie viel auch immer da wohnen.
Nein, aber Patrick Herrmann wird das Spiel sicherlich genießen. Wir haben ja auch gesehen, als im Vorfeld der Saison gab es ja das Testspiel dort beim 1. FC Saarbrücken. Und er ist ja jemand, der genau diese Momente einfach auch liebt und lebt. Und das macht ihn ja auch genau aus, dass Patrick Herrmann die Emotionen des Spiels und genau eigentlich könnte er eine Rede in der Kabine vorher halten und all die Dinge, die du gerade gesagt hast, nochmal seinen Kollegen erzählen, weil er ist ja so ein Emotionsbolzen und er hat immer davon gelebt. Und genau solche Spieler und so. So, diesen Ansatz braucht Gladbach ja eigentlich jetzt in diesem Spiel. Da, dass die Qualität größer ist als die des Gegners, muss man nicht drüber reden. Und ich glaube auch, aller guten Dinge sind nicht immer drei. Oder es sollte jedenfalls nicht so sein. Man ist gewarnt ohne Ende, wenn Frankfurt und Bayern dort in Saarbrücken rausfliegen. Also braucht man da sich keine Gedanken zu machen, dass da irgendwer das Spiel auf die leichte Schulter nimmt. Andererseits muss man aber auch dieses Selbstvertrauen haben, zu sagen, wir Bundesligist, ihr Drittligist. Und wir haben sogar noch das Testspiel bei euch gewonnen. Also von daher.
Ja, drüber reden mit 2-1.
Genau, deswegen sage ich, Gladbach gewinnt das Spiel 4-0.
4-0, ah, das wolltest du jetzt aber schnell raushauen, weil du die Gefahr sahst, dass ich das auch tippen will. Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, es wird spannend und eng und am Ende dann ein 2-0 für Borussia. Ein 2-0, so die Betonung. Aber ein spätes zweites Tor. Bis dahin alles und viel offen im Ludwigspark. Ja, genau, im Juli waren wir da beim Testspiel. Erstes Spiel von Thomas Schwanscherer, der weiter verletzt ist. Und dann auch ein tolles Tor von Nathan Gumu. Ja, beides eher jetzt gerade nicht so en vogue.
Nein, aber ich denke natürlich bei meinem Tipp auch an die Kollegin Hanna Gobrecht und dich. Ihr seid im Stadion in Saarbrücken. Und je klarer das Ergebnis, desto einfacher das Arbeiten für uns Journalisten auch an solchen Abenden. Es wird dann ja immer sehr spät, die Anstoßzeiten schieben sich immer weiter nach hinten und daher würde ich euch natürlich gerne die Freuden eines Elfmeterschießens ersparen, bestenfalls auch die Freuden einer Verlängerung. Macht natürlich für den Zuschauer auf den Rängen die ganze Geschichte spannend und den Abend natürlich umso dramatischer, aber wie gesagt, ein schönes 4-0 wäre ja auch standesgemäß, davon mal abgesehen. Also es gab ja auch schon Pokaljahre, als Gladbach ganz einfach mal eben 4-0 bei solchen Gegnern gewonnen hat. 3-0, 4-0, 2-0, irgendwas. Gab natürlich auch Abende, wo man bei unterklassigen Gegnern in der 89. Minute 1-0 gewonnen hat, wie 95 in Offenbach, zweite Runde, Martin Dorlin, dann hinterher den Pokal gewonnen, die Gladbach. Also, wie sagen wir es mal, alles ist möglich, aber ich wünsche euch viel Klarheit.
Ja, danke schön. Ist ja auch für mich eine Rückkehr in die Interimsheimat. Ein Jahr gewohnt in Saarbrücken, hatten wir wahrscheinlich im Sommer schon mal das Thema. Deswegen freue ich mich auch auf die Reise und ja, dann schauen wir, was ich nicht berichten kann, weil ich nächsten Montag bei der nächsten Aufnahme nicht im Dienst bin. Das wirst du wahrscheinlich mit Thomas Kuhlke nachholen, dieses Pokalspiel analysieren oder zumindest auch die Folgen des Ergebnisses, das Spiel gegen Darmstadt, ja und dann für Borussia besten Fall auch schon den Gegner im Halbfinale analysieren, aber eins nach dem anderen, denn erstmal zählt er im Viertelfinale. Mittwoch 20:45 live im ZDF und bei Sky.
Wir werden es alle mitbekommen.
Das Spiel? Das
vermutlich. Ne? Vermutlich mal.
Ja, sonst, wenn ihr ne, keine Möglichkeiten habt, Fernsehen zu gucken, kauft die Rheinische Post oder lest rponline.de/Borussia. Da erfahrt ihr auch alles.
Bis dahin, was nennt man das? Sportverbundenes Vergnügen.
So ist es.
Und möglichst viel Spannung oder wenig Spannung, das kann sich jetzt jeder aussuchen, wie er es haben will. Wie gesagt, den Kollegen wünsche ich möglichst wenig Spannung in dem Spiel. Dann schauen wir mal, was da kommen mag.
Ja, ist ja auch ein Rheinische Post Verlagsgruppen-Derby. Ne? Saarbrücken gegen die Rheinische Post, wollte ich fast sagen, gegen Gladbach, ist auch Saarbrücker Zeitung gegen Rheinische Post im Prinzip, was die Verbreitungsgebiete angeht. Beide gehören dem gleichen Verlag an. Dementsprechend müssen nach Trier im Halbfinale gehen, aber das ist nicht drin. Also, bis dann. Ciao.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de